Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Vorlesung Identifikation neuer Gene als Krankheitsursachen. Wie Sie sehen, bin ich heute im Schal da. Das liegt daran, weil ich vor kurzem eine Kehlkopfentzündung hatte, die noch nicht ganz weg ist. Und wenn man dann zum Arzt geht, sagt er als erstes, sagen Sie doch mal A, und dann kann man eine Blickdiagnostik machen. Sowas wollte ich jetzt auch kurz vorstellen. Bei genetischen Erkrankungen geht das nämlich unter Umständen auch. Hier zum Beispiel sehen Sie riesige Mandeln bei einem 7-jährigen Kind. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, das ist typisch für die Tangier-Krankheit. Die genetische Ursache dafür haben wir vor mehreren Jahren gefunden und da gehe ich später auch noch darauf ein, wie wir das gemacht haben. Ein anderes Beispiel ist hier, da sieht man ein doppeltes Zöpfchen. Das ist also nicht im Suff entstanden und auch nicht künstlich herbeigeführt, sondern angeboren. Uvula bifida nennt man das Ganze, die gibt es nicht nur bei einer bestimmten genetischen Erkrankung, sondern bei vielen. Aber eine Erkrankung, die wir vor kurzem gefunden haben, kommt das eben bei der Mehrzahl der Patienten vor. Nun, neue Gene, warum? Im Prinzip kann man sagen, das menschliche Genom ist komplett bekannt, aber die Funktion eben noch lange nicht. Das heißt, selbst wenn ich ein Gen kenne und weiß, was für eine normale Funktion hat, weiß ich deswegen noch nicht unbedingt, wie das im Krankheitsfall aussieht, wenn das Gen defekt ist. Und es gibt da unter Umständen auch große Spektren von Phänotypen, sodass nicht jeder Patient mit einem defekten, einem bestimmten Gen den gleichen Phänotyp zeigt. Warum interessieren uns die Gene? Man könnte natürlich sagen, ich habe Patienten, der hat Symptome, den behandle ich und fertig. So einfach ist es eben nicht. Bei vielen Krankheiten geht es darum, ist ein Patient überhaupt gefährdet? Zum Beispiel bei Volkskrankheiten sagt man ja, hohes Cholesterin ist ein hoher Risikofaktor, Bluthochdruck und so weiter und so weiter. Da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Und dann gibt es immer noch seltene Krankheiten, wo man eben zunächst gar nicht weiß, was der eigentlich hat. Der hat vielleicht irgendwas in Aminosäuren rauf und runter, sonst irgendwas global ein wenig retardiert, entwicklungsverzögert, man weiß nicht so recht, was er hat. Manchmal ist es eben so, wenn man einen genetischen Defekt findet, kann man vernünftig therapieren. Und wir hatten vor kurzem einen Fall, den haben wir 9 Jahre lang therapiert mit Vitaminsubstitutionen, weil er eben einen fettlöslichen Vitaminmangel hatte, bis dann eben seine Leber irgendwann plötzlich aus dem Gleis ruderte und fast eine Lebertransplantation anstand. Und im letzten Moment haben wir den genetischen Defekt gefunden und dann gab es auch eine speziell dafür geeignete Therapie, die Leber konnte gerettet werden. Das heißt, es macht Sinn, auch in Fällen, wo man eigentlich eine symptomatische Therapie machen kann, den genetischen Defekt zu erkennen, um dann eben unter Umständen ausschließen zu können, dass sich sonstige Organschäden entwickeln und eine gezielte Therapie zu machen. Hier jetzt zu der Volkskrankheit Atherosklerose-Herzinfarkt. Da gibt es eine Studie oder gab es von Professor Assmann, dem emeritierten Chef der klinischen Chemie vor Jahren. Da wurden eben zigtausend Männer vor allem untersucht. Hier ist eine Auswertung von damals 4.800 Männern mit Infarkten, tödlich oder nicht tödlich. Dann hat man geguckt, was hatten die für Risikofaktoren, natürlich das Alter, Faktor, das Geschlecht. Waren sowieso nur Männer in diesem Fall ausgewertet, Blutdruck, Cholesterin, das böse Cholesterin, was die Atherosklerose macht, Diabetes, Rauchen und familiäre Belastung. Die wurden halt dann entsprechend in einen Score verrechnet. Das heißt, in dieser Gruppe hier mit dem höchsten Risiko, wo 21% der Patienten in dieser Gruppe innerhalb von 10 Jahren einen Infarkt bekommen hat, oder ich muss sagen Probanden, und 21% wurden Patienten, da finden sich also die Raucher, wo der Vater schon am Schlaganfall gestorben ist, das Cholesterin über 300 ist, der Blutdruck über 200 und so weiter und so fort. Und dies ist eine Niedrigrisikogruppe, die eben ganz diese ganzen Parameter nicht hat, also wahrscheinlich Vegetarier und Sportler und sonst was. Trotzdem gibt es auch in dieser Gruppe gelegentlich noch Herzinfarkte. Und die Frage ist, kann man durch irgendeine Weise herausfinden, wer nun wirklich gefährdet ist? Denn auch in dieser Gruppe, in der Höchstrisikogruppe, wenn man die Skala mal auf 100% ausdehnt, sind hier fast 80%, die in 10 Jahren eben kein Ereignis erleiden. Und da könnte man eben unter Umständen, dadurch, dass man den genetischen Hintergrund untersucht, herausfinden, welche 80% jetzt wirkliche Risiko haben und maximal therapiert werden müssen und welche vielleicht 20% zwar alle Risikofaktoren haben, aber wie Helmut Schmidt eben mit 90 oder darüber immer noch ein Dauerkettenraucher ist und keinen Herzinfarkt kriegt. Und eben auch in diesen anderen Gruppen, die man normalerweise gar nicht therapieren würde, weil sie kein Risiko haben nach dem Score, da gibt es eben auch welche, die irgendwann Herzinfarkt kriegen. Warum? Eventuell könnte man sowas eben durch ein genetisches Screening, wenn man bestimmte Parameter dazu kennt, die ein höheres Risiko machen, auch herausfinden. Gut, ein Parameter, der da auftaucht, ist das HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin-Ratio. Das HDL-Cholesterin, das gute Cholesterin, transportiert überschüssiges Cholesterin zur Leber zurück, sodass es entsorgt werden kann. Das hier, HDL-Cholesterin, ist genetisch bedingt. Das sieht man schon beim Geschlecht, bei Zwillingsstudien, sprich Geschlecht. Männer haben niedrigeres HDL-Cholesterin als Frauen, im Übrigen auch höheres Infarktrisiko. Ob es damit zusammenhängt, ist nicht absolut bewiesen. Das HDL-Cholesterin ist beeinflussbar, Rauchen senkt das HDL-Cholesterin, Sport erhöht es. Deswegen war man daran interessiert, herauszufinden, welche genetischen Ursachen haben Einfluss auf das HDL-Cholesterin. Niedriges HDL-Cholesterin, wie gesagt, macht ein höheres Infarktrisiko und deswegen ist es eben für eine Volkskrankheit und deswegen auch hochinteressant. Eben hatte ich schon erwähnt, die Tangierkrankheit bei diesen dicken Mandeln, das ist im Endeffekt eine Krankheit, bei der Cholesterinester gespeichert werden in Schaumzellen, die in den Mandeln sich ansammeln und deswegen das dermaßen vergrößern. Und was man bei diesen Patienten findet, ist eben nicht nur Schaumzellen in den Mandeln, sondern auch bei Heterozygoten, wo also es gibt die Verwandten, Eltern und so weiter, die haben ein Defekt des Chromosomen, die Homozygot betroffen mit den dicken Mandeln haben auf beiden Chromosomen einen Defekt im entsprechenden Gen. Bei Heterozygoten findet man auch in der Mucosa des Intestinus und Dickdarms und Schaumzellen entsprechende Ansammlungen von Cholesterinestern. Oft eine Hepatosplenomegalie, periphere Neuropathie, Thrombozytopenie und eben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Koronarherzkrankheit. Und das Wichtigste eben eine HDL-Defizienz. Das HDL ist eben zuständig, um aus Zellen, die zu viel Cholesterin haben, das Cholesterin abzutransportieren. Und wenn das eben nicht mehr funktioniert, dann sammelt es das an, zum Beispiel eben jemand, der die dicken Mandeln hat. Da gab es eine riesige Familie, die Professor Aßmann schon 1977 publiziert hatte, zurückverfolgt bis 1640. Und was man sieht, hier sind hier zwei Patienten, die hatten HDL von 0. Und die Kinder von denen haben HDL von 25 bis 30. Normal hatten wir gesagt, sind Männer 45, Frauen 55. Das heißt, man kann jedes Familienmitglied praktisch verwerten bei der Vererbungsanalyse, weil eben immer informativ ist, hat er ein defektes Gen, mindestens eines, ein gesundes, und hatte beide defekte Gene. Und diese beiden stammten aus einem Dorf in der Eifel und alle 8 Urgroßeltern der Indexpatienten stammten aus derselben Gegend in der Eifel. Deswegen ist da eben Konsanguinität vorprogrammiert gewesen. Und dann konnte man es eben zurückverfolgen. Dies hier ist eine Konsanguinitätslinie. Dies grüne ist eine andere. Und dann gibt es hier noch so, da noch so rote, und entsprechend hier ein roten und da 3 blaue. Das sind weitere Konsanguinitätslinien. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die miteinander blutsverwandt sind. Das kann man ausnutzen für eine genetische Untersuchung. Hier ist nochmal der Stammbaum, wie viele Meiosen jeweils wen getrennt haben. Das ist jetzt nicht so entscheidend. Wichtig nur, hier sind die beiden Indexpatienten homozygot und hier alle möglichen Nachkommen, die heterozygot sind. Und die haben wir für die Vererbungsanalyse genutzt. Und wie man das macht, die Vererbungsanalyse, komme ich gleich auf die Technik. Aufs Ergebnis gehe ich jetzt kurz ein. Damals haben wir das mit einer anderen Technik gemacht, die hier nicht weiter erwähnt werden soll. Das sind nur irgendwelche bestimmten Markertypen, mit denen man Chromosomensegmente erkennen kann. Hier ist das Chromosom 9 und dieser kleine Bereich auf Chromosom 9 blieb übrig. Alles andere konnte ausgeschlossen werden. Rot ist ausgeschlossen und grün ist das, was übrig bleibt. In diesem kleinen Bereich lag hinterher noch ein Gen, ein sehr großes Gen, das ABCA1-Gen, von dem man annehmen konnte, dass es irgendwas damit zu tun hat. Und tatsächlich wurden dann halt ganz viele Mutationen darin gefunden und das ist die Ursache der Tangierkrankheit. Dieses Protein ist ein Transporter, der Hydroxycholesterin, 25 und 27 Hydroxycholesterin transportieren kann. Und das sind wichtige Regulatoren im Cholesterinstoffwechsel. Und der exakte Zusammenhang, warum es im Endeffekt zur Cholesterinesterspeicherung kommt, ist, glaube ich, nicht bis ins Letzte aufgeklärt. Aber man weiß eben, diese Defekte führen eben zum HDL-Mangel und dann eben zur Tangierkrankheit. Jetzt zur Technik, wie das untersucht worden ist. Man nimmt ganz viele SNPs. SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, sind einfach nur Punktmutationen. Und da gibt es über das menschliche Genom einige Millionen, die über alle Chromosomen verstreut sind. die kann man in Datenbanken abfragen und die haben verschiedene Frequenzen und man nimmt solche, die eine einigermaßen brauchbare Frequenz hat, dass man die mehrfach finden kann in der Bevölkerung. Und wenn man so einen einzelnen SNP untersuchen will, dann ist das mühsam. Man kann das auf solchen Chips tun, da komme ich gleich noch drauf zu. Aber wie dieses Prinzip dieses Chips funktioniert, ist hier gezeigt. Das sind kleine Kügelchen, stark vergrößert hier. An dem Kügelchen sind kurze DNA-Sequenzen synthetisiert. Das heißt, dies hier ist ein Oligonukleotid, ein kurzes DNA-Segment von vielleicht 50 Basen. Und das passt exakt zu einer bestimmten Sequenz, die hier im menschlichen Genom vorkommt. Und dieses menschliche Genom soll an einer bestimmten Stelle, nämlich an dieser Stelle, hier eine Varianz aufweisen, entweder das Allel A oder G. Die restlichen Buchstaben stimmen exakt überein bei den beiden Allelen. So. Und dann kann ich eben, wenn ich die menschliche DNA entsprechend zerhackt habe in kleinere Stücke und denaturiert habe, den Doppelstrang in Einzelstrang, kann ich diese Kügelchen nehmen und dann lagert sich die Einzelstrang menschliche DNA vom Patienten an dieses Kügelchen an. Und jetzt sind diese kurzen DNA-Stücke genau so gemacht, dass sie direkt enden vor der Variante, um die es geht, die ich untersuchen möchte. Und dann kann ich die nächste Base in einem Syntheseschritt einbauen. Also eine DNA-Polymerase wird da benutzt. Hier wird ein Nukleotid benutzt, was Fluoreszenz gelabelt ist und was nicht weiter verlängert werden kann. Das ist 3-OH-N, das blockiert. Und hier habe ich mal wegen eine rote Fluoreszenz, hier eine grüne Fluoreszenz, sodass ich die beiden Allele unterscheiden kann, wenn ich dann mit Laserscanner und Kamera drüber fahre. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten habe, der nur das A-Allel auf beiden Chromosomen hat, dann wird er eben entsprechend rot leuchten TT. Und wenn ich jetzt auf einer Grafik auftrage den Anteil des B-Allels, ich nenne einfach nur das eine A, das andere B, der Einfachheit halber, dann würde ich bei dieser Konstellation praktisch 0% B haben, wenn dies hier das B-Allel ist. Hier ist nichts, also 0% B. Dann mache ich einen Punkt für diesen SNP hier unten hin. Hier trage ich drauf die Position auf dem Chromosom. Das heißt, dieser Patient hier wäre homozygot AA. Dieser hier wäre jetzt homozygot B-Allel, also ein Punkt irgendwo da oben. Ich habe hier so ein bisschen Schlaufe drum, weil natürlich die Signale nicht immer perfekt sauber sind und ein gewisser Background immer da ist, sodass also nicht exakt da unten liegt, sondern irgendwo in so einem Bereich. Gut, wenn jemand beide Mutationen hat, also beide Varianten hat, ein Chromosom A, ein Chromosom G, dann kriegt er natürlich auch die Fluoreszenz von beiden. Das heißt, der Anteil des B-Allels am Gesamtfluoreszenzsignal ist über 50%. Das heißt, ich bekomme ein Signal in der Mitte. Wie kann ich das jetzt benutzen, um Chromosomenstücke zu verfolgen in einer Familie und zu sagen, wo liegt das Gen, was die Krankheit verursacht? Hier habe ich einfach mal einen Stammbaum aufgemalt. Es soll um eine rezessive Erkrankung gehen. Das heißt, die wird nur manifest, wenn beide Chromosomen eine Mutation tragen. Wir nehmen jetzt mal an, bei irgendeiner Person sei hier in der Vergangenheit eine Mutation auf diesem Chromosom entstanden. Dann gibt es ein Crossing Over bei der Entstehung der Keimzellen. Dann kommen weitere Personen dazu und es wird was vererbt. Wir kommen dann irgendwie zu einem Nachkommen, der hat jetzt diese Mutation auf einem gemixten Chromosom, wo nicht mehr das ursprüngliche ist, sondern eben nur noch ein Teil davon von dem ursprünglichen da ist. Und das geht dann eben weiter wieder, Crossing Over, und es geht auf der anderen Seite auch so. Und wenn ich jetzt eben dann diese beiden Personen nehme, die jetzt nur noch Teilsegmente von dem ursprünglichen haben und die miteinander sich verheiraten, dann gibt es unter Umständen Kinder, bei denen eben auf beiden Chromosomen die Mutation auftreten kann. Ich bin gerade in der Vorlesung. Tschüss. Ja, nun zu unseren blauen Punkten. Wie können wir das jetzt nutzen, um dies hier zu sehen? Ganz einfach, man nimmt sich mal so ein Chromosom und fragt sich, wie sehen denn die blauen Punkte aus, wie die ganzen SNPs über das ganze Chromosom verteilt. Wenn ich also die Lumina-Schicht nehme, dann sehe ich in diesem Bereich, wo die Chromosomen sich von den beiden Patienten unterscheiden, von die beiden Chromosomen des Patienten sich unterscheiden, da hat er zufällig mal homozygot A, mal heterozygot, mal homozygot B. Jeden Punktmutation. In dem Bereich hier hinten aber, wo er von den beiden Urgroßeltern denselbe Segment geerbt hat, da hat er immer entweder AA oder BB. Das heißt, der heterozygote Bereich fehlt. Das heißt, man kann auf jeden Blick die Diagnostik genetisch praktisch wieder machen und sagen, dass der Kandidat, wo die Mutation liegen muss, kann in diesem Bereich liegen. Gut. Das heißt, wir können auf diese Weise, wenn man genug Familienmitglieder untersucht, das auf eine einzige chromosomale Region einschränken, wenn es natürlich so ist, dass ich ein Elternpaar habe, was Cousin, Cousine ersten Grades sind und nur ein Kind, dann bleiben trotzdem hier noch 10% des menschlichen Genoms praktisch über. Je mehr Kinder ich habe und je weiter die Verwandtschaft entfernt ist, desto besser kann ich das eingrenzen und unter Umständen nur eine Region. Und eben diesen Riesenstammbaum, da konnte man das eben eingrenzen auf eine einzige Region, die hinter nur noch 1 Million Basen lang war und da passte ein Gen gut rein. Gut, also hier nochmal das Prinzip, diese Region hier haben wir identifiziert, die ursprünglich hier oben beim Urgroßvater mal Mutation getragen hat. Solche SNPs, solche Book-Mutationen sind auch geeignet für große Case-Control-Studien. Was wir jetzt gemacht haben, war ja Familienuntersuchung, aber man kann eben auch zum Beispiel 10.000 Patienten nehmen und 10.000 Kontrollen und untersucht solche riesigen Chips und fragt sich dann eben, wenn Mutationen relativ dicht neben einer Mutation sind, die krankheitsrelevant sind, oder zufällig eine dieser Mutationen, die als Polymorphismus gelten, doch einen gewissen Einfluss auf das Infarktrisiko zum Beispiel haben, dann würde ich die auch entdecken können in einer Case-Control-Studie. Würde ich nämlich erwarten, dass eben bei den Cases das eine Allele, meistens das seltenere, häufiger auftritt als in der Kontrollgruppe. Das ist eben auch dann geeignet, wenn es gar keinen messbaren Phänotyp gibt, außer ein Endpunktereignis. Das heißt also, wenn ich sage, Tod durch Herzinfarkt, dann kann ich den Patienten, wenn ich die Vorstudienprobe abgenommen habe, hinterher kaum noch untersuchen. Das heißt, ich kann keine Familienstudie mitmachen. Dann müsste ich warten, erstens Blut nehmen, von dem der einen Herzinfarkt kriegt, dann von den Kindern und warten, bis die einen Herzinfarkt kriegen und so weiter. Das heißt, das ist nicht so besonders toll, aber man kann eben andere Sachen messen, Bluthochdruck, Cholesterin und so weiter. Und für solche Dinge ist eben auch so eine Geber-Studie geeignet. Selbst dann, wenn es eben eine häufige Variante hat, die mit uns nur einen relativ schwachen Effekt hat. Gut. Hier mal die Ergebnisse von einer Studie, die publiziert worden ist 2007 mit 14.000 Cases und 3.000 Kontrollen, wobei die Cases also nicht einheitlich nur eine Krankheit hatten, sondern mehrere Krankheiten darunter versteckt. Koronare Herzkrankheit ist eine. Na, ich bin ganz schnell vorangekommen. Koronare Herzkrankheit ist eine und andere sind auch dabei. Hier Arthritis, Typ 1 Diabetes. Man sieht, da gibt es jeweils Gene, die eine Rolle spielen. Bei der koronaren Herzkrankheit hat man eben nur ein einziges Gen gefunden auf Chromosom 9p, beziehungsweise eine Variante, einen Polymorphismus, der assoziiert war, und zwar sehr stark assoziiert war und hat im Endeffekt gesehen, dass dieser Polymorphismus das Risiko erhöht. Haben Sie mich eigentlich die ganze Zeit ziemlich schlecht verstanden? Das Risiko erhöht, ohne dass man genau sagen konnte, was er macht, weil er nämlich nicht genau in einem Gen liegt, sondern zwischen zwei Genen. Das heißt, er beeinflusst die Transkription von Genen. Hier kann man mit der Chip-Analyse mal ein anderes Beispiel zeigen, eine 9q-Deletion. Das heißt also, wenn auf einem Chromosom ein Stück fehlt, nämlich dieses Stück hier, auf dem anderen Chromosom ist es da, dann halbiert sich das Signal, die gesamte Signalstärke in dem Bereich. Und daran kann man eben auch große Deletionen erkennen. Diese Kollegen haben mal geschätzt aus den Daten, die sie bis dahin hatten, dass jedes Individuum, also hier in der Vorlesung auch 30 bis 50 Deletionen trägt, die größer sind als 5000 Basen. Kleinere Deletionen gibt es noch mehr. Das wäre allein dieses hier schon um die 550 bis 750 Kilobasen von genomischer Sequenz über alle Chromosomen verteilt und in diesem Bereich liegen pro Individuum 267 bekannte oder vorhergesagte Gene. Das heißt, jeder von uns ist statistisch gesehen bei 267 Genen hemizygot. Es funktioniert nur eine Version des Proteins. Jetzt komme ich nochmal zu Ocula Bifida, diese Blickdiagnostik 2, die ich eben hatte. Wann kann die auftreten? Wir hatten da Patienten. Da geht es um unseren Schwerpunkt in der Arbeitsgruppe Professor Marquardt, in der ich mich befinde, zu Glykoproteinen. Da ist es zum einen so, dass die Glykoproteine im endoplasmatischen Reticulum zunächst mal synthetisiert werden. Das heißt, die Messung einer verlässt den Kern, kommt zum ER, das Protein wird in das R hineinsynthetisiert, wird da modifiziert, bekommt schon erste Zuckerketten angehängt, wandert dann weiter in den Golgi-Apparat, die Zuckerketten werden dort modifiziert und dann wird es zu seinem Zielort transportiert. Hier nochmal etwas schematischer. Wir sehen das endoplasmatische Reticulum. Hier ein Ribosom, was gerade dabei ist, ein Protein zu synthetisieren in das ER-Lumen hinein. Wenn es damit fertig ist, dann wird dieses Protein verpackt in ein Vesikel und transportiert zum Golgi. Was wir sehen ist, dass hier zunächst einmal an diesem Bauchknöbelchen, das ist ein sogenanntes Dolicol, ein Membrananker, ein Lipid, was in der Membran sitzt, wird das Glykan, der Zuckervorform, synthetisiert. Dies ist Glucagon, Glucagon, Mannose und Glucose. Das sind ganz, ganz viele Schritte, die da stattfinden, damit dies hier synthetisiert wird. Und wenn das Protein jetzt kommt, hat eine entsprechende Stelle, die glykosyliert werden soll, wie die genau aussieht, gehe ich gleich noch drauf ein, dann wird eben sofort zu einem Glykan übertragen auf das Protein. Wenn es im Golgi ankommt, wird es modifiziert. Und was man sieht, ist, dass praktisch von diesem Glykan der untere Teil hier erhalten bleibt und dass darüber alles abgebaut wird und neu gemacht wird. Und wichtig dabei am Ende sind hier Sialinsäuren, das sind diese pinken Bauten oder Quadrate, und die tragen eine negative Ladung. Und wenn jetzt aus irgendeinem Grunde das nicht vollständig synthetisiert wird, dann fehlt diese negative Ladung. Und wenn ich jetzt die Proben nach Ladung auftrenne in der isoelektrischen Fokussierung, da gehe ich auch gleich im Detail noch drauf ein, dann wandern die verschieden weit in einem Gel-Matrix. Und ich sehe hier eben die fette Bande hier oben, das ist Tetrasialotransferin in dem Falle, wo 4 Sialinsäuren dran sind. Und das ist das Normale, die Hauptbande. Es gibt dann auch noch zusätzliche Sialinsäuren, die an Seiten angebaut werden, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Krankhaft ist, wenn eben hier zum Beispiel einmal komplett ein Glykan fehlt oder wenn ein Glykan nicht richtig zu Ende synthetisiert worden ist, dann können alle möglichen Varianten auftreten. Da wo ein Glykan komplett fehlt, das ist schon hier im endoplasmatischen Reticulum passiert, nennt man eine CDG1-Erkrankung, das andere eine CDG2-Erkrankung, wenn hier Zwischenmutationen entstehen. Und hier, wo dieses Zweiersignal verstärkt ist, das heißt, man sagt, es fehlt auch dies hier und es ist das. Das ist eine CDG1-2-Erkrankung, das war eine neue Erkrankung, die wir eben gesehen haben bei unseren Patienten mit dem gespaltenen Zipfel. Ich sehe schon ein paar Leute, die sind hier raustragen. Die schlafen schon. Gut, aber es ist wichtig, Methode, da kann man das wieder aufwachen. Hier nochmal kurz die Synthese, Glucose, Mannose, Galactose, Sialinsäure, Glucknack und Dolicolphosphat. Zunächst wird am Membrananker dies hier synthetisiert, flippt durch die Membran, wird weiter aufgebaut, dann übertragen auf das Protein einen Asparaginrest und dann transferiert in Golgi und weiter modifiziert. Das heißt, da oben abgebaut, dann wieder dran. Hier jetzt das Asparagin. In einer Aminosäure-Sequenz kommt eben gelegentlich ein Asparagin vor, hier diese Struktur. Und wenn das Asparagin sich befindet, vor zwei Aminosäuren vor einem Serin oder Threonin und dazwischen noch irgendeine andere Aminosäure ist, die nicht Prolin sein darf, dann wird das als eine Erkennungssequenz benutzt, um ein Glykan zu transferieren, um seinen Zucker dran zu hängen. An diesen Stickstoff. Dies hier ist die Glykanstruktur, die wir vorher gesehen haben, die vorsynthetisiert wird am Dolicol. Die wird also an dieser Stelle draufgetragen aus Protein und trägt zwei negative Ladungen. So, jetzt komme ich zum Thema isolektische Fokussierung. Jetzt müssen alle wieder zuhören, weil das wichtig ist. Ist nämlich die klinisch-chemische Methodik. Die Ladung eines Proteins in einer Lösung oder in einem Gel bestimmt sich durch den pH-Wert. Das heißt, im sauren Bereich werden Carbonylgruppen protoniert und die NH2-Gruppen werden auch zu NH3 protoniert. Das heißt, ich kriege insgesamt eine positive Ladung im sauren Bereich. Im basischen Bereich wird das H hier abgespalten, dies hier wird auch wieder abgespalten, das heißt, wir kriegen insgesamt eine negative Ladung. Aminosäuren, die potenziell geladene Seitenketten haben, sind eben Asparaginsäure, Glutaminsäure und dann Lysin, Arginin, Histidin. Bei extremen pH werden auch Cystein und Tyrosin. Außerdem eben die Sialinsäuren am Ende der Glykane. Wenn ich jetzt also ein Gel fahre, typischerweise Polyacrylamid, und lege da in das Gel hinein einen pH-Gradienten, dadurch, dass ich Pufferkomponenten so mische, dass hier auf dieser Seite es sauer ist und auf dieser Seite basisch ist. Trage jetzt ein Protein auf dieses Gel auf und lege jetzt elektrischen Strom an. Plus und Minus. Dann ist ein Protein, was im Sauren liegt, habe ich eben gesagt, ist positiv geladen. Wenn ich jetzt hier positiv den Strom anlege, dann wird es abgestoßen und wandert in das Gel hinein. Während seiner Wanderung verliert es seine Ladung, weil es ja immer basischer wird und damit eben die Protonen abgezogen werden. Das heißt, es kommt irgendwann an einen Punkt, wo es liegen bleibt und nicht mehr weiterkommt, weil die Ladung null geworden ist. Umgekehrt, wenn ich das gleiche Protein statt hier auftrage, ist es negativ geladen und würde jetzt weiter wandern, bis es zum Punkt kommt, den sogenannten isoelektrischen Punkt, wo die Ladung wieder null ist. Die Anzahl der positiven Ladungen und negativen Ladungen ist immer null. Das heißt, ich kriege dadurch eine Fokussierung des Proteins in einer scharfen Wandlung. Dieser dritte Punkt ist also der pH, bei dem die Gesamtladung des Proteins null ist. So. Jetzt habe ich ein Protein genommen, bei dem die Anzahl der Ladungen anders war als hier vorab. Das hat einen anderen isoelektrischen Punkt, weil eben wenn eine Ladung fehlt, dann ist der Zeitpunkt, wo die Gesamtladung null ist, früher erreicht, beim anderen pH-Wert. Das heißt also, wenn ich Transferinmoleküle habe, bei denen Sialinsäuren fehlen, dann haben die unterschiedliche Positionen am Ende nach der isoelektrischen Fokussierung im Gel. Deswegen kam dieses Bandmuster zustande, was wir eben gesehen hatten, Tetrasialo, die fette Bande, und dann auch andere Banden, wo Sialinsäuren fehlten, die klar unterscheidbar sind. Nur durch eine Ladung praktisch unterschieden. Gut, nochmal zur Transferinglykosylierung. Hier ist der Zucker, der vorgeformt ist und aufs Protein übertragen worden ist. Hier wird er modifiziert. Ja, das ist abgekürzt. Wichtig ist nur, am Ende hier, hier ist noch keine Galaktose im Spiel, hier wird Galaktose eingebaut. Da wollte ich nochmal hinweisen. Und bei unseren Patienten mit dem CDG2 sieht man eben dann auch, welche, wo eben zum Beispiel dieses hier nicht eingebaut werden kann. Dann kann auch die letzte Sialinsäure nicht eingebaut werden. Und dann fehlt zum Beispiel hier dann da eine Ladung, zwei Ladungen, drei Ladungen und eventuell alle Ladungen, je nachdem, wie stark die Krankheit ist. Gut, hier ist ein Stammbaum der Familie mit einer CDG-Erkrankung. Zwei Betroffene und entsprechend die Eltern konsanguin, Cousine, Cousin ersten Grades. Dann macht man eben das Homozygotin-Mapping, um zu finden, welche Regionen relevant sind. Hier sieht man, wie die IEF aussah bei den konkreten Geschwisterpaar. Man sieht, beide haben eine verstärkte Sialobande, aber dieses Geschwisterpaar ist fast wie in CDG2, also gleichmäßig eine Abnahme der Sialisierung, während hier der Anteil, wo eben das gesamte Glykan fehlt, etwas stärker ausgeprägt ist. Bei der Analyse mit diesen SNP-Chips kam raus, dass eine Region auf Chromosom 1 bei beiden Geschwistern Homozygot ausgeprägt ist. Und in dieser Region liegt ein Gen, das heißt PGM1. Und was wir auch noch gemacht haben, ist dann eben eine Exomsequenzierung. Das bedeutet, ich nehme an, die meisten von Ihnen wissen inzwischen, das bedeutet, man nimmt das gesamte genomische DNA, hackt die klein, bindet die an Sonden, die zum Beispiel 100 Basen lang sind, Einzelstrangsonden. Und diese Sonden sind so konstruiert, dass sie sämtliche Exon-Bereiche des menschlichen Genoms abdecken. Das heißt, die Introns fallen weitgehend raus. Dann sind diese Sonden so gemacht, dass da ein Streptamin dran ist, sodass man anschließend den Komplex aus menschlicher Patienten-DNA und der Sonde binden kann. Ein Streptavidin, die Sonde enthält ein Biotin und ein magnetischer Partikel, der ein Streptavidin-Protein auf der Oberfläche hat, kann das Biotin binden und damit die Sonden rausziehen und damit die Exons des Patienten rausziehen. Und der ganze Rest, der klein gehackt ist, die Introns, die werden einfach weggewaschen. Wenn man halt diese Selektion gemacht hat, auf das menschliche Exom, wie man es dann nennt, kann man anschließend mit einer Next-Generation-Sequenzierung diese Bereiche sequenzieren. Das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass man durch spezielle Adapter an diese Fragmente, die man isoliert hat, anschließend eine PCR machen kann. Und die PCR wird auf einen Chip hybridisiert oder gebunden, nicht hybridisiert, sondern gebunden. Und an diesem Chip wird dann die Sequenzierung vorgenommen. Und dann mit einer Kamera, die hochauflösend ist, wird eben an Millionen Stellen dann hinterher ausgelesen, was da für eine Sequenz rauskommt. Wobei wiederum, ähnlich wie bei dem anderen Chip, der SNP-Chip, wieder eine Synthese erfolgt, wird eine Base angehängt, die fluoresziert, ausgelesen, was angehängt worden ist. damit die so modifiziert ist, dass der Farbstoff abgespalten wird und ich die nächste Base anhängen kann. Und das macht man 100 Mal, das heißt, man kriegt jeweils 100 Basen lange Sequenzstücke. Und die kann man hinterher alle assemblen, aufs menschliche Genom wieder mappen, wo die alle hingehören. Und wenn es eine Abweichung innerhalb dieser 100 Basensequenz gibt, hat man die Mutationen gefunden, die unter Umständen die Krankheit machen. Gut, was können wir jetzt von einer Whole-Exome-Sequenzierung erwarten? Das Gute ist, wir finden eigentlich immer Mutationen. Also nicht nur wenige, sondern ganz, ganz viele. Das Negative ist natürlich, wir finden so viele Mutationen, dass wir nicht wissen, was der Patient für eine Krankheit hat. Da hilft uns jetzt natürlich, was wir vorher gemacht haben, nämlich dieser Chip mit den ganz vielen SNPs, dass wir sagen konnten, es kommen gar nicht mehr alle Mutationen in Betracht, sondern nur die, die in der Kandidatenregion liegen, wo der Patient eben keine heterozygoten SNPs hat. Und bei unserer Familie war es eben so, dass da noch diese dunkelgrün markierten Bereiche überhaupt noch in Frage kamen. Das waren also immerhin noch 86 Millionen Basenpaare aus somaler Sequenz. Und dann haben wir geguckt, welche Gene liegen da drin. Das waren dann immerhin noch 1600 Datenbankeinträge, zum Beispiel auch eine Galactose-Epimerase. Und da die Galactose ja eine Rolle spielt am Ende, die wird eingebaut vor der Sialinsäure, war das auch ein Kandidat, allerdings war da keine Mutation, das heißt, die schied aus, beziehungsweise eins der Geschwister, der gesunden Geschwister, hatte die gleichen Allele auch wie die betroffenen Kinder, deswegen schied es in dem Fall aus. Gut, dann haben wir weitergeguckt, was gibt es für Mutationen in Kandidatengenen oder in Genen in diesem Bereich, die nicht als SNP bereits bekannt sind und so häufig sind, dass sie als krankheitsursächlich in Frage kommen. Das waren im Endeffekt nur noch 8 Mutationen. Und das waren eben dann entsprechend die Gene, um die es ging. Und dann haben wir die angeguckt, was sind das für Gene, was machen die denn wohl? Und dann schieden die alle der Reihe nach aus, weil sie irgendwo exprimiert, wo es keine Rolle spielt. Dieses hier ist noch ein Gen, was etwas interessanter ist, weil es eben auch was mit dem Stoffwechsel der Zucker zu tun hat. Schied aber im Endeffekt wieder aus, weil eins der gesunden Geschwister dieselben Allele geerbt hatte in dem Bereich. Blieb also nur PGM1 übrig und die Mutation, die wir gefunden haben, ist also eine von diesen ganz vielen, die hier jetzt stehen. Wir haben nämlich dann Kollegen aus der Welt der Zuckerforschung auch gefragt, ob sie noch Patienten haben, wo sie nicht wissen, was sie haben und vielleicht einer bei einem gespaltenes Zäpfchen hat. Und tatsächlich haben wir nach, manche Patienten hatten ein gespaltenes Zäpfchen, waren unaufgeklärt. Dann hat man geguckt und dann haben wir eben ganz viele Mutationen noch gefunden. Ich will jetzt gar nicht so fürchterlich im Detail darauf eingehen. Hier ist nur gesagt, hier gibt es verschiedene große Fragmente, weil die eben hier abgebrochen sind. Da gibt es mal gar kein Protein mehr. Das ist also ein bester Blot von dem Protein PGM1. Hier, was die Phosphokinase eigentlich macht, bei der Synthese von Glykogen und umgekehrt von Glykogen daraus wieder Glucose machen, die verwertet werden kann, entsteht jetzt zunächst mal Glucose-1-Phosphat, das ist Glucose-6-Phosphat umgewandelt werden, damit es in die Glykolyse eingehen kann. Und dazu muss einmal von dem Glucose-1-Phosphat, das Phosphat praktisch, an Glucose-6 übertragen werden. In der Zwischenstufe gibt es dann die Glucose-1-6-Bisphosphat, die ist in Protein gebunden in der Phosphoglucomotase. Und was das Ganze dann, wie es funktioniert, ist so, dass man hier dieses Domain des PGM1 hat. Und da gibt es eine katalytische Spalte. Und wenn man die genauer anguckt, gibt es da zum einen eine Bindungsstelle, wo bereits ein Phosphat dran ist, Magnesium zur Stabilisierung der Phosphatgruppen. Dann kommt eben dieser Zucker rein, Glucose-1-Phosphat, wandert da hinein, wird dann in dem Ding zunächst mal das Phosphat von dem Protein übernommen. Dann wird das Ding einmal gedreht. Das andere Phosphat wird abgegeben, mit anderen Worten, das Phosphat von hier wird nicht direkt übertragen, sondern es kommt ein anderes Phosphat ans Ende. Das ist das Prinzip dieses Enzyms. Die Schaltstelle, wo es sitzt, wie gesagt, die hat Glykogen. Wenn wir Glykogen auflösen wollen, weil daraus Glucose machen für die Glykolyse, dann müssen wir von Glucose-1-Phosphat auf Glucose-6-Phosphat kommen. Das heißt, diese Patienten, die einen Defekt hier haben, die können zum Beispiel nachts ihren Blutzucker kaum stabilisieren. Es gibt also Kinder, die mussten nachts mit Sonde ernährt werden, damit sie das vernünftig überstehen. Andere haben dann weniger Probleme. Hier nochmal grundsätzlich, es ist eine CDE-Erkrankung, sprich eine Congenital Disorder of Glycosylation, erbliche Erkrankung der Glykosylierung. Symptome, Effekte hatte ich einige schon erwähnt, komme ich nochmal gleich zu. Uns interessiert dann weitere Patienten zu finden und therapeutische Optionen zu entwickeln, denn das ist immer das Ziel. Man macht nicht nur Genetik, um zu wissen, was er hat, sondern auch, um dann damit was anfangen zu können. Und wenn man eben genau weiß, was er hat, kann man unter Umständen besser was mit anfangen. Gut. Dies hier war ein Symptom. Ein anderes Symptom ist, dass er eben, wie ich schon erwähnt, nicht entsprechend Glykolyse machen kann. Umgekehrt kann er auch nicht entsprechend schnell Glukose in Glykogenspeicher. Das heißt, wenn ich viel Glukose aufnehme, dann hat der Patient schon einen starken Glukoseanstieg und kann das nicht wegpacken, weil er kommt auch nicht von hier nach da. Das heißt, er produziert im Blut relativ viel Laktat. Ein anderer Punkt ist, wenn man von der Galaktose kommt, die Galaktose kann durch die Nahrung zugeführt werden, käme hier oben hoch, kann aber auch aus Glukose entstehen. Und wenn jetzt die Galaktose fehlt, dann funktioniert auch die Glykosylierung nicht. Das heißt, der Mechanismus, warum dieses hier dazu führt, dass wir keine Glykosylierung mehr sehen bei den Patienten, also ein CDG haben, ist wohl darin zu sehen, dass eben hier diese Bereitstellung von UDP-Galaktose nicht mehr hinreichend funktioniert. Die sonstigen Symptome sind eben neben der Ufolytik und verschiedenen anderen Sachen, Hypoglykämie, auch eine DCM, also Dilated Cardiomyopathy, das heißt, der Herzmuskel geht bar runter und dreimal kam es zum Herzstillstand. Der Grund dafür ist, wenn Sie vorher aufgepasst haben, ja?
Kann man diese Glykosylierung dann wieder anschmeißen, wenn man die Galaktose?
Richtig, komme ich noch gleich zu, wenn ich gerade noch so die Kurve kriege. noch kurz zum Herzen. Bei dem Protein gab es vier Domänen, globuläre Domänen. Eine Domäne war eine sogenannte ZASP-Bindungsstelle. ZASP ist ein Z-Scheiben-assoziiertes Protein im Herzmuskel, kommt nur da in der Form vor, wie es im Herzen ist, mit bestimmten Exons. Und ein oder zwei Exons sind dafür da, TGM1 zu binden. Das hat eine Gruppe hier damals publiziert schon. Und was man sieht, ist eben, wenn man mit PGM1 Antikörper, der GFP markiert ist, rangeht, der GFP PGM1 angeht, und ein ZASP-Antikörper, das ZASP färbt. Das ZASP sitzt in diesem Streifenmuster, wie es im Muskel halt vorzufinden ist, dieses Scheibenmuster. Und wenn man jetzt das übereinander legt, in der Zellkultur an Rattenfibroblasten, war das glaube ich gemacht, Rattenkardiomyozyten, dann sieht man, dass PGM1, das schwimmt hier einfach so unstrukturiert rum. Wenn man aber diesen Fibroblasten, den Kardiomyozyten, die Glucose oder FBS entzieht, 0% FBS zum Beispiel gibt für ein paar Tage, dann sind keine Fettsäuren mehr da und der Muskel versucht auf Glucosestoffwechsel komplett umzustellen und aus Glykogen was zu erzeugen. Braucht also PGM1. Dann wird das PGM1 speziell an ZASP gebunden. Das sieht man eben hier. Es bindet richtig daran. Überlagerung ist richtig strukturiert gebunden. Das heißt also, erst haben wir hier diese Struktur des Muskels mit der Z-Scheibe. Hier ist das ZASP, das Blaue. Und das PGM1 schwimmt zunächst einmal einfach frei herum. Und erst wenn man jetzt das Zell unter Stress setzt, zum Beispiel wenn man FBS wegnimmt, das Serum wegnimmt und damit die Fettsäuren wegnimmt, dann bindet das PGM1 an diese Z-Scheibe. Gut. Der wird erst in Zellkultur sichtbar nach 3 Tagen, bei Menschen unter Umständen auch schneller. Das kann man natürlich nicht so ohne weiteres verfolgen. Wobei man den Menschen auch nicht komplette Serum entziehen kann, sondern es geht einfach darum, dass der Muskel beim Menschen arbeitet. In Zellkultur arbeitet der Muskel, die Muskelzelle nicht, sondern nicht einfach nur da und wird gefüttert. Aber bei Menschen ist natürlich so, der Muskel muss Arbeit leisten und wenn er dann Energie mehr braucht, weil er zum Beispiel jemand zum Bus rennen will, dann reicht es unter Umständen nicht aus, was er hat. Dann fängt er an, PGM1 zu wollen, das geht nicht mehr. Und dann kann es dazu kommen, dass so ein Patient tot umfällt. Das ist bei 2 Patienten passiert, dass sie umgefallen sind. Der eine war tatsächlich, musste wiederbelebt werden, hat bleibende Schäden davongetragen. Der andere ist umgefallen und von selber wieder aufgewacht. Aber das ist eben ein Problem. Eine mögliche Therapie ist die Stabilisierung der Glucose, um eben zu vermeiden, dass man in Glucosemangel kommt und deswegen umfällt. Umgekehrt muss man Glucosebolus vermeiden, weil man dann eben zu viel Laktat produziert. Am besten sind komplexe Kohlenhydrate, empfohlen mit ungekochtem Maisstärke. Gut, dass ich das nicht habe. Im Prinzip kann man die Nahrung auf beiden Seiten ergänzen. Und jetzt kommen wir zur Galaktose, denn hier kann man natürlich Galaktose einschleusen. Hier kann man die komplexen Kohlenhydrate einschleusen, um die Glucoseversorgung aufrechtzuerhalten. Und hier kann man Galaktose einschleusen, um die Glykosylierung aufrechtzuerhalten. Und wenn man das macht bei so einem Patienten, sieht man hier in der Massenspektroskopie, das komplette Transferinmolekül ist hier das normale. Und hier sind die Stufen, wo ein Glykan oder 2 Glykane komplett fehlen. Und hier die Zwischenstufen, wo es nur so ist, dass die Galaktose fehlt. Wenn man jetzt zusätzlich Galaktose gibt, dann normalisiert sich das weitgehend komplett. Man sieht hier nur noch ganz wenig, hier ist nochmal eins, wo ein Glykan fehlt. Man sieht es auch in der IEF, dass dies relativ diese Bande viel intensiver wird im Vergleich zum Rest als hier oben. Konkret gemessen ist das hier bei einem Patienten gewesen, das Tetrasialotransferin, das normale, das ist beim Patienten hier nur 50% gewesen, das Hypoxialotransferin, das fassen wir zusammen, Trisialo, Disialo, Monosialo, Asialotransferin, war entsprechend auch bei ungefähr 50%, ist nicht ganz zusammen 100%, weil noch ein kleiner Teil Pentasialo und Hexasialo dazukommt, die ja nicht mitgezählt werden. Und wenn man jetzt Galactose gibt, zunächst einmal hier, irgendwelche Gramm pro Kilogramm gerechnet und dann kommen da eben raus, haben wir hier, was weiß ich, 12 unter 24 oder, nee, das sind 15, muss ich diese Skala nehmen, 15 und 30 Gramm Galactose pro Tag. Man sieht eben, dass unter dieser Behandlung die Tetrasialo stark ansteigt und entsprechend natürlich die Hypoxialobanden entsprechend verschwinden. Der Effekt ist aber so, dass wenn ich jetzt einfach Galactose zugebe, dann kriege ich natürlich erstmal hier einen größeren UDP-Galactose-Pool, aber gleichzeitig geht der UDP-Glucose-Pool runter, weil nämlich die UDP-Gruppe wird von der Glucose übernommen. Das heißt, ich komme irgendwann in einen Zustand, wo mir das hier fehlt. Deswegen komme ich mit Galactose nicht bis zu einer kompletten Normalisierung. Die Galactose-Epimerase ist ein Enzym, was jetzt aus diesem hier wieder das da herstellen kann teilweise. Und was dann passiert ist, dass hier unten der Pool ansteigt. Da habe ich hinterher Galactose 1-Phosphat in Unmengen da unten rumliegen und kann damit auch nicht viel anfangen. Weil bei PGM1 fehlt, um das umzuwandeln in Glucose 6-Phosphat. Das heißt, hier ist dann auch ein Block. Um das jetzt hinzukriegen, zunächst mal hier, da würden zunächst ein paar Glykane gebildet und dann wäre wieder Essig. Es gibt dann noch ein weiteres, also hier Blockade, ein weiteres Enzym, was aus diesem hier wieder das macht. Die UGP. Und dazu braucht man UTP, um praktisch diese UDP-Gruppe hier wieder zu generieren. Und wenn man das dann dazu gibt, dieses UTP, dann sollte sich das alles wieder normalisieren und die Glykane produziert werden. In Zellkultur ist das ausprobiert worden, da kann man das 100% normalisieren. Bei Menschen ist es noch nicht ausprobiert worden, es soll immer mal, aber es ist noch nicht passiert. Gut, hier nochmal die Übersicht, aber im Prinzip haben wir es jetzt verstanden. Hier ist das Urinin, hier ist die Galactose, hier sind die komplexen Kohlenhydrate. Man kann uns an mehreren Stellen eingreifen, um zum einen die Glykosylierung zu normalisieren und zum anderen halt den Glukosestoffwechsel zu retten. Bei der DCM, da wo es ums Herz geht, da ist zum einen wichtig, dass das Herz ganz viel Fettsäuren benötigt und man normalerweise darauf seine Energie bezieht. Und deswegen hilft es, wenn solche Menschen ein Training machen unterhalb der aeroben Schwelle, sodass sie also nicht in den Bereich kommen, wo sie praktisch Glykolyse in verstärktem Maße machen wollen. Die oxidative Kapazität steigt damit durch regelmäßiges Training. Man kann natürlich zusätzlich noch solche Substanzen zusetzen, Medium-Chain-Triglycerides und Heptanoic Acid und Citrat, die den Citratzyklus insgesamt auffüllen und damit eben die oxidative Energiegewinnung verbessern. Wir haben also einen Patienten, der ist Zahnarzt inzwischen, der ist regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen. Und wenn er eben drei Monate nicht im Fitnessstudio war, ist dann aufs Laufband gestiegen, hat sich voll ausgepowert, dann wurde ihm schwarz vor Augen. Wenn er das aber regelmäßig Training macht, dann wird ihm nie schwarz vor Augen. Das heißt, also Training ist in dem Fall sinnvoll und tatsächlich eine Therapieempfehlung. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ein Neugeborenen-Screening zu machen, um frühzeitig eben darauf zu achten, dass sich keine DCM bilden kann. Denn wie gesagt, mehrere Patienten hatten eine DCM und die ist dann zwar behandelbar, aber sie kann eben auch, wenn es nicht rechtzeitig erkannt wird, zum Tode führen. Der kann sowas haben, der kann McArdle haben oder sonst was. Also irgendwas, gibt es verschiedene Sachen, wo das Glykogen zum Beispiel gar nicht erst abgebaut werden kann hierhin. Ne? Und es kann natürlich auch sowas sein, dass er eben nicht in der Lage ist, rechtzeitig Glucose zur Verfügung zu stellen. Das kann sein, aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, warum man zusammenklappen kann. Aber wenn er ein gespanntes Zäpfchen hat, ne? Also dann schicken wir es uns. Achso, jetzt geht es noch kurz ums Screening. Ja, die Zeit ist weit überzogen, aber wenn man ein Neugeborenen-Screening macht auf Galactosämien, das ist auch eine Krankheit, die schwerwiegend verläuft, wenn man also Kinder dann ganz normal stillt, dann können die unter Umständen sogar daran sterben. Das heißt, wenn die eine Galactosämie haben, müssen die möglichst galactosefrei ernährt werden, weil die nicht in der Lage sind, die Galactose vernünftig zu verarbeiten, weil zum Beispiel hier ein Block ist oder da. Das heißt, Galactose, die im Überschuss reinkommt in der Muttermilch, Die wird nicht komplett in Glykosylierung gestopft, sondern die wird zum Teil in Glucose umgewandelt. Und wenn das nicht funktioniert, dann kriegt man einen Stau von Galactose-1-Phosphat und das ist bei Menschen toxisch. Bei Mäusen nicht, die können so viel haben, wie sie wollen, aber bei Menschen ist es toxisch. Und deswegen gibt es eben ein Galactosämie-Screening, um das festzustellen, ob solche Mutationen vorliegen. Und das kann man benutzen, weil das Galactosämie-Screening im Prinzip auf einer Reaktionskette beruht, wo man von der Galactose startet, geht hier rüber, geht hier rüber, geht hier rüber. Und in dem Moment, wo man hier unten ist, da wird dann eine Reaktion von NADH nach NADPH, NADH nach NAD plus NADH sonst was gemacht. Ja, jedenfalls so eine Farbreaktion, 340 Nanometer ändert sich die Farbe. Das kann man gut messen. Das heißt, um das Ganze zu messen, muss man durch diesen ganzen Zyklus durch und kommt auch am PGM1 vorbei. Das heißt, denselben Kit kann ich praktisch benutzen, um PGM1 zu messen. Dann gebe ich eben statt Galactose, gebe ich stattdessen eben Glucose-1-Phosphat zu und messe dann. So ein neugeborenes Screening ist auch dann wirklich mal durchgeführt worden in der Schweiz, auf Forschungsbasis, soll aber auch in einigen Ländern unter Umständen auf regulärer Basis eingeführt werden können. Das ist aber noch ein bisschen in den Windeln. Hier ist nochmal das Prinzip aufgemalt, im Grunde genommen nur das, was im Stoffwechsel da eben schon im Schema sichtbar war. Das können wir im Skript auch nochmal nachgucken. Jedenfalls diese ganzen Reaktionen, die da aufgelistet sind, hier steht auch richtig drauf, was es ist. In dem Fall ist es also NADP und NADPH, was da umgesetzt wird. Gut, Ziel unserer weiteren Forschung ist beim HDL zu prüfen, ob wenn man da irgendwas dran macht, da gibt es viele Firmen, die das gerne machen wollen, ob es im Endeffekt weitgehend Plasmakosmetik ist, aber nichts am Risiko ändert. Wenn ich zum Beispiel das HDL erhöhe, einfach ein hohes HDL habe, das HDL funktioniert aber nicht richtig. Das heißt, es liefert das Cholesterin nicht an der Leber ab, sondern staut sich nur im HDL. Dann habe ich wahrscheinlich auch noch kein verbessertes Risikoprofil, sondern nur die Kosmetik betrieben, dass das HDL jetzt schöner aussieht. Bei CVG und seltenen Erkrankungen generell, es geht immer darum, die Krankheiten aufzuklären, zum Beispiel durch das Homozygotin mit den Chips, mit den SNP-Chips und Exomsequenzierung, weil man dann immer eine Therapie entwickeln kann und gegebenenfalls, wenn es eben keine Therapie gibt, auch eine pränatale Diagnostik anbieten kann. Gut, Zusammenfassung, SNP-Chips und Next-Generation-Sequenzierung beschleunigen eben die Aufklärung der Molecular Basis of Inherited Diseases. Das war unsere Arbeitsgruppe. Ja. Danke, dass Sie dann zugehört haben.